Willkommen zurück bei What is Truth? Bei der Fragestellung der Serie Was ist Wahrheit? Ist es für den weiteren Verlauf wichtig, auf welcher Grundlage wir vorgehen? Unsere Grundlage ist die Bibel. Und in dieser Folge werden wir besprechen, warum wir die Bibel als unsere Grundlage gebrauchen können, um über die Wahrheit zu sprechen.
Ja, und es ist so eine Freude, sich über dieses Thema auszutauschen. Ich denke, wir sollten gleich damit loslegen. Möchtest du kurz für uns beten?
Ja, lass uns ein kurzes Gebet sprechen. Herr, vielen Dank für diese Gelegenheit, dein Wort zu studieren. Ich bitte und bete dafür, dass du uns führst und erleuchtest, sodass wir begreifen und sehen können, was Wahrheit ist. Das bete ich allein in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wow.
Wie geht es dir heute so, Malu?
Danke, Robert. Mir geht es gut. Und dir?
Ganz ehrlich, ich hatte schon bessere Tage, weißt du. Wir haben unseren Zuschauern ja versprochen, persönlich zu werden und zu sein. Wir haben unser Motto über das Persönliche. Du erinnerst dich an letzte Woche, wie das war. Du warst dabei. Ich muss zugeben, letzte Woche war schon eine kleine Tortur. Das kam ganz plötzlich über mich und ließ mich begreifen, dass wir als Gottes Kinder von Prüfungen nicht ausgenommen sind. Wir sind, nun, Prüfungen werden von Gott zugelassen. Sie stärken uns. Sie erlauben uns, unseren Charakter zu entwickeln. Sie helfen dabei, Glauben aufzubauen und zu entwickeln. Es war eine schwierige Zeit. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ich suchte und tauschte mich während dieser Zeit mit Gott aus. Da gab es keine Probleme. Mein Glaube kam nicht ins Wanken. Aber ich konnte nicht wirklich Trost bei Gott suchen, denn es fühlte sich so... der Schmerz war real. Das Ereignis war real. Wie funktioniert das? Wie erhält man in solch einer Zeit Trost? Aber ich zwang mich, es dennoch zu machen. Und als ich betete, fand ich etwas, es war nicht so, dass der Schmerz weggenommen war. Vielleicht ein bisschen. Die Erinnerung ist immer noch da, aber er ließ mich an seiner Stärke teilhaben. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man das liest, einfach wie in Psalm 28, Vers 7, dort heißt es, der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken in meinem Lied. So die Bibel. Vorher hatten wir gesagt, dass das Wort Fleisch wurde. Und was tat Jesus hier auf der Erde? Ja, er bereitete den Weg. Er bereitete den Weg, damit wir so wandeln könnten, wie er es tat. Er brachte das Schwert, Trennung. Denn er brachte der Welt Wahrheit. Aber ein ganz wichtiger Aspekt war auch Trost. Er tröstete uns. Das ist sehr wichtig. Er ließ Lazarus auferstehen. Er brachte Martha und Maria Trost. Er tröstete auch viele andere Menschen, auch sich selbst, wenn etwas ihm sehr nahe ging. Selbst die Kinder saßen auf seinem Schoß. Er heilte die Kranken. Einfach diese Erfahrung. Ich hatte vergessen, etwas zu erwähnen. Nachdem das passiert war, bekam ich wirklich Stärke von Gott. Ich konnte es fühlen. Da dämmerte es mir, ich brauchte das. Ich wusste schon, dass es Gott gibt. Ich gehe den Weg mit ihm. Ich war an diesem Punkt so überzeugt, dass es ihn gibt. Und wenn er existiert und das Wort Fleisch wurde, dann ist auch das Wort unfehlbar. Und es muss so sein, dass er das Wort die ganze Zeit hindurch bewahrt hat. Denn es heißt in Johannes 16, Vers 7 auch, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das war tröstlich. Er sandte uns den Tröster. Der Heilige Geist ist Gott und auch er tröstet mich in dieser schweren Zeit. Ja, wenn man sich das Wort betrachtet, wir werden die ganze Zeit das Wort betrachten und auch die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Wir betrachten uns auch die Frage, ob man der Bibel vertrauen kann. Sucht man nach tröstenden Versen in der Bibel, gibt es auch Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist wunderschön. Auch Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Nur das, diese Erfahrung, hat mich viel gelehrt. Es hat mir zusätzlich gestärkt, weiterzumachen. Zu wissen, dass er einen Plan für uns hat. Er wird uns stärken während all unsere Prüfungen. Und leider ist auch die Trübsalzeit nicht mehr allzu weit weg, wo wir Schwierigkeiten durchmachen werden. Wir werden von der Trübsalzeit nicht ausgenommen werden. Wir werden hindurch müssen. Und ich glaube, dass es von jetzt an immer schwieriger werden wird. Wir müssen in ihm unsere Stärke finden und unser Glaube muss wachsen.
Niemand ist in seinem Leben davor gefeit, ein sehr traumatisches Ereignis zu durchleben. Wie du sagtest, du hast im Wort Trost gefunden. Und genau das gibt uns das Wort. Es gibt uns die Wahrheit. Es hilft uns, mit all diesen Schmerzen fertig zu werden, die wir in der Welt erleben.
Ja. Und wie viele Menschen verlassen den Glauben, weil etwas Traumatisches in ihrem Leben passiert? Das ist traurig. Wir müssen verankert sein. Ich sehe das immer mehr. Wir müssen fest am Felsen verankert sein. Ansonsten werden wir, nun, es werden Dinge in unserem Leben passieren. Wir verlieren vielleicht geliebte Menschen. Ja, wir müssen stark bleiben.
Das wirft eine Frage auf. Wenn Menschen den Glauben aufgeben und verlassen und sie Christen sind und die Bibel lesen und dann weggehen, weil ihnen etwas Dramatisches passiert, warum? Da stellt sich doch eine Frage. Glauben wir der Bibel als dem göttlichen Wort oder einfach als einem Buch? Was führte dich zur Entscheidung, das ist ein Buch, das es wert ist, gelesen zu werden? Was veränderte dein Leben, denn du bist ja in einem christlichen Heim aufgewachsen? Was veränderte sich in deinem Leben, sodass du sagtest, okay, ich kann daran glauben?
Zuerst einmal führt einen der Heilige Geist. Ich weiß das, denn wie oft bat mich meine Eltern, doch die Bibel zu lesen? Ich würde darin die Juwelen der Bibel finden. Ich verstand nicht ein Wort von dem, was ich las. Ob jetzt in der Bibel oder im Geist der Weissagung, ich verstand es nicht. Ich begriff es nicht. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir eine Verbindung, eine Beziehung zu Gott brauchen. Wenn wir es einfach machen, um unsere Eltern willen, die uns bitten, es zu tun. Du musst kurz, bevor du zu Bett gehst, ein Kapitel lesen. Ich sage nicht, dass das bei mir der Fall war. Es wird nicht funktionieren. Man wird nicht verstehen, was es bedeutet. Nun, ich denke, bei mir war das so. Vor etwa knapp 5 Jahren passierte wieder etwas Traumatisches in meinem Leben. Es war an sich nicht traumatisch, aber es war schon ein Meilenstein. Ich vermute, ich war für den Meilenstein noch nicht bereit. Diese Zeit, als ich zu Gott zurückkehrte und ihm mein Leben übergab. Und sobald ich das tat, begann die Bibel sich mir zu öffnen. Ich begann zu verstehen, was er wollte. Mir war, als ob er wirklich mit mir reden würde. Ich konnte sein Wort sehen, hören, begreifen. Ja, das war's. Das ließ mich glauben, dass die Bibel diesbezüglich authentisch ist. Es liegt auf der Hand, dass man viel nachforschen muss, was die Übersetzung und Herkunft der Bibel betrifft, aus welcher Linie sie stammt. Wir besprechen das alles noch. So war es bei mir. Doch zurück zu dir. Was ließ dich glauben, dass die Bibel authentisch ist?
Nun, wir wuchsen in einem christlichen Elternhaus auf. Wir wurden gelehrt, dass man jeden Tag seine Bibel lesen müsse, weil es das Wort Gottes ist. Aber da gab es nichts Schlüssiges, warum es das Wort Gottes ist. Da stand kein Grund dahinter, kein Beweis. Es ist einfach so. Also las man es, oder ich las es, als ich heranwuchs. Es gab Zeiten, da las man es einen Monat und dann lag die Bibel auf dem Regal. Dann geht man aus und macht dieses oder jenes. Dann hat man wieder das Gefühl, okay, ich muss doch lesen, weil ich ein Christ bin und Christen sollten doch schließlich die Bibel lesen.
Ja, aber nicht mit Begeisterung und Leidenschaft.
Nicht mit Leidenschaft, mehr so wie eine Sache der Tradition.
Ja.
Man ist ein Christ in der Tradition, also muss man in der Bibel lesen. Man muss deren Vorschriften befolgen.
Ja. Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche. Sie ist historisch. Niemand sagt einem, die Eltern, ich meine, nicht deine Eltern. Mehr allgemein die Kirche sagt einem, hier ist die Bibel, lies mal. Also die Eltern sagen einem, hier ist die Bibel, aber man zieht das Alter nicht in Betracht. Man stellt die Frage nicht, bis man an einem bestimmten Punkt erreicht.
Stimmt, du bist Teil dieser Kirche und wir glauben an die Bibel. Und das war's. Und du wirst sie lesen, um Teil dieser Kirche zu sein. Dann waren meine Eltern mit Bibelstunden beschäftigt. Ich war in der Uni und kam über die Ferien heim. Und derjenige, der die Bibelstudien machte, stellte eine Frage. Er stellte folgende Frage: Gab es im Laufe der Zeit eine Denomination, die das Gesetz Gottes veränderte? Oder versuchte, die Gesetze Gottes zu ändern? Und er sagte mir, dass ich das nachforschen sollte. Ich setzte mich hin, stellte Nachforschung an und fand tatsächlich heraus, ja, es gab in der Geschichte eine Denomination, die Gottes Gesetz veränderte oder versuchte es zu verändern. Und wenn man in Daniel 7, Vers 25 liest, worin steht, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wow, das ist authentisch. Und von da an war es für mich so, als ob einem einfach die Schuppen von den Augen fallen. Und man entdeckt so viel mehr im Wort. Man liest es nicht mehr wie irgendein Buch. Und weil man es in einer christlichen Kirche einfach lesen sollte, weil man ein Christ ist. Und jetzt erhält man Antwort auf diese Fragen und man glaubt daran. So änderte es sich. Alles ändert sich, wenn man begreift, dass es wirklich und wahrhaftig das Wort Gottes ist.
Ja. Ja. Und das kommt letztendlich von Nebukadnezars Traum. Aus Daniels Vision. Wer ist diese Kirche? Ich gebe diese Frage jetzt einfach mal so nach draußen weiter. Was für ein gutes Zeugnis. Ich habe dein Zeugnis vorher noch nicht gehört. Es ist kurz, aber klasse.
Ja, ich habe jetzt viele Details ausgelassen, aber schließlich kam alles zusammen.
Ja, die Zuschauer werden noch mehr erfahren. Ich habe mein Zeugnis schon vorher gegeben. Und du solltest, na, wir werden noch zu dir kommen.
Ja.
Da wirst du ein längeres Zeugnis geben. Aber zurück zur Bibel. Und auch zurück zur Herkunft der Bibel. Wo soll man anfangen? Wir werden dann nicht in die Tiefe gehen, was die Linie der Bibel angeht. WhatsApp Prof hat sich vor einiger Zeit damit beschäftigt. Das waren die Folgen 195 und 196, glaube ich. Aber ganz kurz. Es gibt drei Zweige und ich ermutige jeden, sich hinzusetzen und das selbst nachzuforschen und zu verstehen. Und auch die Bibel zu finden, die offensichtlich die Wahrheit sagt. Und ja, es gibt ganz allgemein Fehler und all das in der Bibel, aber nichts, was man nicht beheben könnte, wenn man Schriftstelle mit Schriftstelle vergleicht.
Angebliche Fehler.
Genau, angebliche Fehler. Ja, vielleicht ein Komma an der falschen Stelle und hier ein Komma da, aber mit einem gründlichen Bibelstudium kann man diese Punkte lösen. Aber ja, man hat die alexandrinische Linie und andere. All das kann man in den WhatsApp-Prof-Videos finden. Man hat die westliche Linie und die traditionelle, den überlieferten Text oder Textus Receptus, diese Linie. Also die alexandrische Linie, da hat man den Codex B. Und den Aleph im Grunde Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus, deren Übersetzungen. Und dann auf der westlichen Seite hat man die lateinische Vulgata. den alten lateinischen Codex D und die Dua Rhymes Übersetzung, die in Wirklichkeit aus der jesuitischen Linie stammt. Dann hat man die traditionelle Linie, die von den frühen Aposteln herstammt. Das zog sich dann über die Waldenser. Und als die Türken dann auch in Griechenland einfielen, dann verbreiteten sich die Schriften des überlieferten Textes von dort aus.
Bits and pieces of received text was distributed as well from there.
Ja, das ist schon sehr interessant. Und daraus entstanden dann die King James Übersetzungen. Ich glaube, das war 1611.
Ja, und so hat man all diese verschiedenen Zweige und sie führen zu unterschiedlichen Übersetzungen der Bibel. Und es ist interessant, ich möchte den Zuschauern eine englischsprachige Leseempfehlung aussprechen, dieses Buch von Martin Klein. Er schreibt in seinem Buch über die Unterschiede. Für mich stach da ein Teil besonders heraus. Ich finde das sehr interessant. Er schreibt darin über eine Studie, die von D.A. Wade Jr. durchgeführt wurde. Er nahm die Wörter in der Bibel, in der King James Bibel, und verglich sie mit populären, modernen Versionen und verglich die Lesbarkeit miteinander. Das Zitat über die verschiedenen Übersetzungen, die er betrachtete, besagt Folgendes. Nur eine Übersetzung enthielt ein biblisches Buch auf dem Niveau Stufe 14. Und das war nicht die King James Bibel. Nur eine Übersetzung enthielt ein Buch auf Stufe 13, Freshman im College. Und auch diese Übersetzung war nicht die King James Bibel. Ungeachtet dessen, was wir anderweitig zu hören bekommen, hatte die King James Bibel nicht ein einziges Buch auf einem College-Level. Welche Übersetzungen waren es dann? Die College-Level-Schuldigen waren zwei Wiedergaben des zweiten Petrusbriefes, einmal von der New American Standard Bible angefertigt und der New King James Bibel. Tatsächlich zeigte der Gunnings-Fogg-Index, dass die King James Bibel die größte Anzahl an biblischen Büchern hatte, nämlich 35%, die auf oder unter einem Leseniveau von Stufe 7 lagen, und die höchste Anzahl an Büchern, nämlich 98%, die auf Stufe 10 oder darunter lagen, was sie zur Bibel macht, die am einfachsten und nicht am schwersten zu lesen ist. Laut der Forschung ist es also nicht so schwer, die King James Bibel zu lesen.
Und wir sind so gewohnt, die saloppe Umgangssprache zu lesen, die in unsere Welt und in unser Leben hineingekommen ist, dass wir es nicht so gewohnt sind, andere Worte oder Sätze zu lesen. Als ich ganz zu Anfang begann, die King James zu lesen, war es ganz schön hart, das muss ich zugeben. Weißt du, ihr poetischer Stil, so war es anfangs. Aber ich nutze die King James, nur die King James Bibel, weil ich schon glaube, dass es die Bibel ist, die man bevorzugen sollte. Aber als ich zu lesen anfing, da öffnete der Heilige Geist schon eine Menge an Edelsteinen in dieser Bibel. Und jetzt ist sie lesbar, sehr lesbar und verständlich, tatsächlich.
Man gewöhnt sich daran.
Ja, das tut man. Ja, und manchmal benutze ich vielleicht andere Übersetzungen, einfach nur, um die Aussage zu verstehen, die sie treffen und vermitteln wollen. Aber das ist immer meine Grundlage. Ich verwende immer die King James Bibel.
Okay. Ein paar Dinge, die wir noch betrachten können, wenn es um die Bibel geht, ist die Archäologie. Um zu prüfen, ob die Bibel oder das, was in der Bibel steht, wahr ist oder nicht.
Ja, Archäologie war das eine und wir können alle Fakten durchgehen. Wir können auch all diese Teilbereiche durchgehen. Sollten wir die Archäologie angehen und sehen, was wir herausfinden können? Sollen wir?
Ja, machen wir das doch und werfen wir einen kurzen Blick darauf.
Einer der Redner bei Clash of Minds ist da ziemlich versiert, was Archäologie betrifft. Er hat all diese Gegenden, all diese Länder besucht, Israel, all die Museen, in Jordanien, all diese Gebiete, auch im Iran. Und er machte ein Video für uns. Sollen wir es abspielen?
Ja, zeigen wir den Zuschauern dieses kurze Video, das er drehte.
Ich fuhr gerade bei Hebron in Israel herum und sah, wie einige Damen dort Artefakte verkauften. Man weiß ja nie, ob es echt ist oder nicht. Eine Fälschung oder echt. Ich kaufte das damals in den 60er oder 70er Jahren. Da war es kein Problem, so etwas aus dem Land mitzunehmen. Aber ich war mir nicht sicher, ob es echt war oder nicht. Also brachte ich es zur Universität und sie überprüften es für mich. Sie sagten mir, das ist ein, aus der Ein-Periode, aus der Zeit Davids, und das ist echt. Jetzt werde ich in diesem sehr kurzen Video über echte Sachen sprechen. Ich werde euch nur zuverlässige, vertrauenswürdige Quellen vorstellen. Diese spezielle Quelle, die ich mit euch teilen werde, erwies sich im Laufe der Zeiten als echt und man kann ihr glauben. Alle Versuche, sie zu vernichten, waren vergeblich. Viele Leben wurden verändert, indem diese Quelle gelesen wurde. Jede Vorhersage, die sie traf, wurde erfüllt. Die Verheißung wurde durch Fakten bestätigt. Und jede Prophezeiung in dieser Quelle hatte auch ein wissenschaftliches Dasein. Und das werden wir kurz anreißen und besprechen. Das war eine riesengroße Erfahrung, als ich 1966 ein junger Mann von 30 Jahren war. Ich hielt hier an und schaute mir diese Nekropolis an. Nekros bedeutet Tod und Polis Stadt, die Stadt der Toten bei Tyrus. Man öffnete gerade einen Sarkophag. Ich sah die Skelette darin und kaufte mir eines davon. Es wurde später wieder an der Universität überprüft und es war ein 18-jähriges phönizisches Mädchen. Aber wisst ihr, als ich das sah, wurde mir eigenartig warm ums Herz. Wie es der große Evangelist Wesley sagte, mir wurde eigenartig warm ums Herz. Und diese Wärme, dieser Enthusiasmus über die Bibel und Archäologie hat mich nie verlassen. Das begeistert mich noch genauso wie damals. Das war eine sehr interessante Entdeckung. Als Nebukadnezar 10.000 Menschen aus Jerusalem gefangen nahm, nahm er sie mit an den Fluss Kebach. Dort befand sich Hesekiel. Hesekiel ist keine Fiktion, er ist echt. Man kann hier vom Fluss Kebach lesen und so weiter. Ich habe nicht die Zeit, euch das zu zeigen. Aber ich ging dorthin und machte an einem Ort namens Nippur eine Aufnahme über Hesekiel. Er war keine Erfindung, sondern er war ein menschliches Wesen. Und das ist für mich gewaltig. Er schrieb dort, wo ich mich befand, Folgendes. Hesekiel 26, Vers 7. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich bringe Nebukadnezar, den König von Babel, der ein König aller Könige ist, von Norden her über Tyrus. Wir sahen hier gerade Tyrus. Mit Rossen, Streitwagen und Reitern und mit einem großen Haufen Volk. Er wird deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert umbringen. Und gegen dich wird er Belagerungstürme aufstellen und einen Wall gegen dich aufwerfen und den Schild gegen dich aufstellen. Also das ist eine Prophezeiung. Gott sagt, Nebukadnezar wird das mit dir machen. Tyrus, die größte Stadt, jene Tage. Eine Hafenstadt mit der größten Flotte. Und dann fährt er fort und sagt, er wird auch seine Sturmböcke gegen deine Mauern einsetzen und deine Türme mit seinen Brecheisen niederreißen. Es war eine mächtige Stadt. Dann sagt er, der Staub von der Menge seiner Pferde wird dich bedecken. Deine Mauern werden erbeben vor dem Getümmel der Reiter, Räder und Streitwagen, wenn der Feind durch deine Tore einzieht, wie man in eine eroberte Stadt einzuziehen pflegt. Hört euch jetzt das an. Er wird mit den Hufen seiner Pferde alle deine Gassen zertreten. Er wird dein Volk mit dem Schwert töten und die Gedenksäulen deiner Macht werden zu Boden sinken. Und sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. Jetzt hört euch das an und werden deine Steine und die Balken und den Schutt ins Meer werfen. Was für eine Prophezeiung, dass die mächtigste Hafenstadt der Welt erobert und ins Meer geworfen würde. Nun, das geschah im Jahr 586. Wann wurden die Ruinen von Tyrus ins Meer geworfen? Nicht im gleichen Jahr. Erst im Jahr 332 zerstörte Alexander der Große die Insel Tyrus. Die Ruinen von Tyrus auf dem Festland waren eine Herausforderung an die Prophezeiung Hesekiels für mehr als 200 Jahre. Der Schutt lag herum. Er sollte sich doch im Meer befinden. Also glaubt der Bibel nicht. Wie erfüllte Alexander der Große schließlich diese Prophezeiung? Wisst ihr, das ist etwas von diesen wunderbaren Dingen, die in der Archäologie entdeckt werden. Ihr seht jetzt Aufnahmen einer Drohne. Und ihr werdet dank dieser Drohne sehen, wie abertausende Teile des Schutts vom Festland im Meer versenkt wurden und damit eine der wunderbaren Prophezeiungen erfüllten. Da sieht man einige der Ruinen. 241 Jahre später wurde diese Prophezeiung erfüllt. Und man kann es sich per Drohne ansehen. Es brauchte zwei der größten Könige, um diese erstaunliche Prophezeiung zu erfüllen. Das liebe ich an der Bibel. Sie enthält Prophetie, doch man kann auch die Wissenschaft der Archäologie dazu nehmen, um die Prophezeiung zu bestätigen. Keine der biblischen Prophezeiungen ist gescheitert.
Also, es ist so erstaunlich, was wir in der Geschichte finden können, was wir in der Archäologie finden können.
Ja. Und das ist gerade mal ein Tropfen im ganzen Eimer.
Ja.
Es gibt so viele Prophezeiungen und archäologische Funde und so weiter. Wenn wir alle durchgehen wollten, verbrächten wir locker ein oder zwei Tage damit. Aber 241 Jahre vorher, bevor es erfüllt werden sollte.
Ja, bevor es sich erfüllte.
Ja. Lass uns den nächsten Bereich überprüfen.
1961 grub man an einem Ort in Israel eine Küstenstadt aus. Bei dieser Ausgrabung fand man das hier. Das ist ein Tempel, nun tatsächlich nicht ein Tempel, sondern ein Altar. Um Tiberius zu ehren, das ist Latein, das kann man nicht so gut lesen. Dann sahen sie dort einen weiteren Namen, Pilatus. Das war etwas Besonderes. Zum ersten Mal entdeckte man den Namen Pontius Pilatus. Das war für mich das großartigste Stück Archäologie, das ich je gefunden hatte. Die Bibel ist wahr. Es gab einen Pontius Pilatus, der Jesus zu 78 Peitschenhieben verurteilte. Und schließlich dazu, grausam den Kreuzestod zu sterben. Dann entdeckten sie dieses Ossarium. So ein Ossarium ist ein Minisarg. Man entnahm dem Sarkophag die Knochen und die passten da hinein. Aber hier steht ein Name auf Hebräisch. Das ist der Hohepriester, der Jesus verurteilte. Der es erlaubte, dass man ihn bespuckte und ihn grausam behandelte. Jesus stand vor Kajaphas. Also hier hat man zwei Artefakte, die die Tatsache bestätigen, dass es einen Jesus gab. Also ich war so berührt, als ich das sah. Die Geschichte der Bibel ist keine Erfindung, sie ist eine Tatsache. Das ist das einzige Artefakt in der Geschichte der Archäologie, bei dem ein Nagel durch die Ferse dieser bestimmten Person geschlagen worden war. Und genauso kreuzigte man Menschen. Die Nägel drangen von der Seite aus ein. Also Jesus wurde, es gab nichts, was von ihm übrig blieb. Kein Blut, keine Macht, nichts.
Also ich habe ein wenig zu Kajaphas gelesen und auch zu der Steintafel von Pontius Pilatus. Es gibt noch weitere. Also Kaiaphas war für mich wirklich faszinierend. 1990 war da dieses Ossarium, das er erwähnte. Die Inschrift datierte sich anscheinend auf die Mitte des ersten Jahrhunderts, wie 70 nach Christus, so um diese Zeit herum. Das passt genau zum Zeitplan. Und wenn wir über Bileam, den Sohn Beors, in 4. Mose 24, Vers 3 nachlesen, wurde er in Deir Alah gefunden und im Nationalmuseum in Jordanien aufbewahrt. Bei den Ausgrabungen unter der Leitung von H.G. Franken im Jahr 1967 fand man den Namen Bileam im Tempel. Es gab also einen Tempel, der eingerissen wurde, und sie setzten die Stücke zusammen, im Grunde wie ein Puzzle. Und man las dort die Aussprüche von Bileam, Sohn des Beor, der Mann, der ein Seher war. Auch das geht Hand in Hand mit der Bibel und dem 4. Buch Mose. Das ist sehr interessant. Ich fand noch etwas heraus. In den Jahren 1947, 1948 gab es einen Jungen namens Mohammed. Er warf einen Stein, während er Schafe hütete. Das war nahe des Toten Meeres in der Wüste. Beim Schafehüten warf er einen Stein in eine kleine Höhle, die er gefunden hatte. Darauf hörte er Geschirr zerbrechen. Dort entdeckte man die Schriftrollen vom Toten Meer. Das ist doch recht interessant. Jetzt werden sie im Israel-Museum im Schrein des Buches in Jerusalem aufbewahrt. Und gut 90 Zentimeter dicken Stahlbeton. Es gibt viele dieser archäologischen Funde. Ich finde es faszinierend, vielleicht nicht so sehr wie Francis Duplessis, aber ich fange es an zu mögen. Doug Batchelor erwähnte einmal in einer seiner Predigten, dass er dort gewesen war, im Israel-Museum. Und er war fasziniert von diesen Schriftrollen vom Toten Meer. Es gab dort alle Bücher mit einer Ausnahme, nämlich dem Buch Esther. Er hatte einen Übersetzer dabei und bat ihn, lies dieses Aramäische. Er las dann ein ganzes Stück. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber Doug folgte ihm natürlich in seiner Bibel und es war Wort für Wort genau dasselbe. Nun weißt du, es gibt so viele Beweise in der Archäologie.
Ja, tatsächlich widersetzt sie sich der Logik, wenn man darüber nachdenkt. Eine Zeitspanne von mehr als 1500 Jahren, in der sie geschrieben wurde, von mehr als 40 Autoren. Ja, das ist
in verschiedenen Ländern. All das wurde zusammengetragen. Und die Einheitlichkeit, die Widerspruchslosigkeit ist unglaublich.
Ja, es ist schwer zu glauben. Und doch ist es auch in unseren Tagen ein Buch, das immer noch hoch geschätzt und geehrt wird. Menschen wollen es lesen.
Ja, das wollen sie. Soweit ich weiß, ist es auch das meistverkaufte Buch, richtig? Es ist unglaublich. Auch wenn wir uns die Altersbeständigkeit der Bibel ansehen. Sie hat alle ihre Kritiker überlebt. Weißt du, sie wurde im finsteren Mittelalter verbrannt. Sie wurde im Grunde ausradiert, jedenfalls dem Anschein nach. Und die damalige Kirche war die alleinige Auslegerin der Bibel. Und das zeigt einem, dass es da ein Problem gibt. Und dann ließ natürlich die Reformation das Wort Gottes wieder auferleben. Durch den überlieferten Text. Leute wie Tyndale, Luther und Wycliffe und all diese Menschen fingen an, die Bibel zu übersetzen und sie erneut unter das Volk zu bringen. Noch ein interessanter Fakt. Es gab einen französischen Philosophen namens Voltaire. Er lebte von 1694 bis 1778. Er sagte, ich zitiere, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben, außer einer, die von einem Trödler, der nach Kuriositäten sucht, betrachtet wird. Das ist interessant und brachte mich wirklich zum Lachen. Wie die Geschichte berichtete, wurde gerade das Haus, in dem er einmal lebte und schrieb innerhalb von 50 Jahren nach seinem Tod durch eine ironische Wendung der Vorsehung von der Genfer Bibelgesellschaft als Zentrallager für Bibeln und evangelikale Trakte genutzt. Auch die von ihm genutzte Druckerpresse und seine respektlosen Werke zu drucken, wurde dazu verwendet, um Bibel zu drucken. Die Geschichte wurde im Laufe der Jahre schon wiederholt von Christen als ein Beispiel für die dauerhafte, der Bibel innewohnende Qualität und für die Nutzlosigkeit derjenigen angeführt, die sich dem inspirierten Buch widersetzen.
Stimmt, da gab es so viel Hass auf die Bibel. und auch so viel Liebe für sie. Menschen töteten für sie, Menschen starben für sie.
Ja,
das ist schon erstaunlich.
Ja, das ist es. Wenn wir uns als nächstes die innere Widerspruchslosigkeit ansehen, was wir eigentlich schon betrachtet haben, diese innewohnende Einheitlichkeit über all diese Zeit von 1500 Jahren hinweg und das mit 40 Autoren, das kann eigentlich nur durch ein göttliches Wesen, durch Gott bewahrt werden. Es ist zu schwer zu verstehen, wie das im Laufe der Jahre bewerkstelligt wurde.
Und hier und da sagen die Leute, okay, aber ich finde dieses eine Wort in der Bibel, das nicht korrekt ist. Also werfe ich jetzt die ganze Bibel weg, wegen dieser Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Wie du es schon vorher erwähnt hast, diese angeblichen Irrtümer in der Bibel. Aber wenn man es eingehend studiert, ist es nicht wirklich ein Irrtum.
Ja, wenn man ein Bibelstudium macht, also ich nenne das leider Ignoranz. Es ist fast so, als ob sie die Bibel abnehmen wollen, damit es ihrem Lebensstil gelegen kommt. Ich weiß es nicht, aber du hattest etwas Interessantes.
Zu den Dingen, die Leute gewöhnlich sagen, gehört auch, die Bibel ist nicht unfehlbar. Die Bibel liegt falsch, wie beim Alter von Ahasja. Denn in 2. Könige 8, Vers 26 und 2. Chronik 22, Vers 2 hat man ein unterschiedliches Alter. Bei der einen Stelle heißt es, dass er bei der Thronbesteigung 22 Jahre war. Bei der anderen heißt es, dass er 42 Jahre alt war. Für gewöhnlich werden dafür zwei Erklärungen abgegeben. Zum einen wird gesagt, dass es ein Übertragungsfehler war. Statt 42 sollte es eigentlich 22 heißen. Aber der andere angeführte Grund ist für mich viel interessanter. Dieser hebräische Ausdruck, ein Sohn von 42 Jahren, wie es wörtlich heißt, bezieht sich nicht auf Ahasjas Alter bei seiner Thronbesteigung, sondern auf die Anzahl der Jahre seit der Gründung der Dynastie von Omri. Und sie sagen, dass es von Beginn der Herrschaft Omris bis zu Ahasjas Thronbesteigung ungefähr 42 Jahre waren.
Wow, also ist die Wortwahl kein Fehler, sondern eine falsche Zuordnung.
Nun, die unterschiedlichen Autoren verschiedener Bücher verwenden verschiedene Zeitspannen, um niederzuschreiben, über welche Periode sie schreiben. Also in einem Buch schreiben sie über die Thronbesteigung, als er König wurde, und der andere setzt, wie beispielsweise hier, als Startpunkt den Beginn von Omris Herrschaft bis zur Thronbesteigung Ahasjas an, was 42 Jahre waren.
Ja, sicher. Und das könnte jemand völlig aus der Bahn werfen.
Das tut es wirklich. Menschen sagen dann, dass sie die Bibel wegen dieser speziellen Sache nicht lesen wollen. Aber im Buch Frühe Schriften lesen wir: Ich sah aber, dass das Wort Gottes als Ganzes eine vollkommene Kette ist, bei der ein Teil in den anderen greift und ihn erklärt. Die treuen Sucher nach Wahrheit brauchen nicht zu irren, denn das Wort Gottes erklärt nicht nur klar und einfach den Weg des Lebens, sondern der Heilige Geist ist ihnen als Führer gegeben zum Verständnis des Lebensweges, der darin geoffenbart ist. Also die Lehren der Bibel gründen sich nicht nur auf ein einziges Wort. Sie gründen sich
auf den Vergleich von Zeile mit Zeile.
Ganz genau. Von einem Vers mit einem anderen. Und so baut man die Lehre auf.
Ich kann einen genau zeigen, nämlich einfach ein Komma an der falschen Stelle. Nämlich als Jesus am Kreuz zum Schächer neben ihm sprach. Er sagte zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, Komma, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist das Ursprüngliche, also nicht ursprünglich, aber so wird es gegenwärtig geschrieben. Aber dann muss man es überdenken. Also, ich sehe es so. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. So sollte es geschrieben werden. Woher wissen wir das? Wenn wir ein Bibelstudium, ein gründliches Bibelstudium zum Zustand der Toten machen. Und zweitens Logik, keine große Logik. Jesus stieg in diesem Tag nicht zum Vater auf, noch nicht einmal am nächsten Tag. Am Sabbat ruhte er. Und am ersten Tag stand er wieder auf und ging an seine Arbeit und stieg in den Himmel. Das zeigt einfach, dass man sich da selbst verifizieren könnte.
So yeah, that just goes to show that one could self-authenticate.
But how? Aber wie wurde sie geschrieben? Wie wurde die Bibel geschrieben? In 2. Petrus 1, Vers 21 wird uns gesagt, Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Sie waren also vom Heiligen Geist inspiriert, um es niederzuschreiben.
Genau genommen schrieben sie es schon nieder, aber waren es nur ihre Worte?
Nein, es waren die Worte Gottes.
Ja, die Worte Gottes. Ein weiteres Beispiel noch. Ich möchte noch einmal einen Schritt zurückgehen. Auch bei Petrus, als er Christus dreimal verleugnete. Es gab da Widersprüche in allen, in den meisten Evangelien. Denn die dreimal, wo Petrus angesprochen wird, passt in den Evangelien nicht stimmig zusammen. Aber wie geht das denn logisch? Also, wenn ich und du 100 Meter voneinander entfernt stehen und ein großes Ereignis oder irgendetwas vor sich geht und man einen Busch vor sich hat und man um die Ecke spähen muss und man nicht richtig sehen kann, weil man die Leute auch nur von hinten sieht, dann wird man das Geschehen aus einem anderen Blickwinkel auch anders sehen. Und ich sehe es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, das ist alles. Es fördert in Wirklichkeit die Authentizität der Bibel, dass es nicht hundertprozentig identisch ist wie mit einem Plätzchenausstecher.
Es verleiht der Bibel mehr Farbigkeit, deshalb, weil die Situation aus einer anderen Perspektive gesehen wird.
Ja, genau. Das bringt mich zum literarischen Stil. Wenn wir uns auch den literarischen Stil der Bibel betrachten, wurde es nicht in diesem Stil geschrieben. Es war einmal ein Mann im Lande Oz, der hieß, sie muss sich auch mit der Geschichte vergleichen. Sie muss sich mit einer bestimmten Zeitgabe lesen lassen. Zu dieser Zeit, an diesem Ort, waren diese Menschen um Jesus. Und man könnte das bestätigen durch Geschichte, durch Archäologie, durch all diese Dinge. Also ich bekomme da eine Gänsehaut. All diese Komponenten kommen recht schön zusammen. Das ist interessant. Also, schauen wir uns doch die Geschichte an. Noch ein interessanter Fakt. Es gibt mehr historische Informationen über Jesus Christus als über Alexander den Großen oder über Julius Caesar. Wenn man sich das ansieht, gibt es römische Historiker und jüdisch-römische Historiker. Einer davon ist Suton.
Roman historians and Jewish Roman historians. The one is Suetonius, and I don't have all the quotes.
Ich habe hier nicht alle Zitate. Man kann sie ja selbst nachschlagen. Aber Suton, dieser römische Historiker, schrieb über Jesus. 116 nach Christus schrieb Tacitus, ein römischer Historiker und Senator, über Christi Tod, und zwar ziemlich detailliert. Das war interessant. Und dann haben wir Josephus. Das können wir auf den Bildschirm werfen. Er war auch ein jüdischer Historiker. Er lebte zwischen 37 und 100 nach Christus. Er lebte in dieser Zeit zusammen mit den Aposteln. Er schreibt, um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er verbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Wow! Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurde doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesehen hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Also das ist schon sehr offensichtlich.
Ja, das ist es. Es ist so schwer, die Authentizität zu leugnen. Denn die Geschichte beweist es. Prophezeiungen beweisen es. Man hat die Archäologie, die es beweist.
Wir haben besprochen, was dich dazu brachte, also was deine Gedanken wirklich mit der Bibel in Einklang kommen ließ, oder dich dazu brachte zu glauben, dass die Bibel echt ist.
Was die eigene Perspektive veränderte, nun, das war die Prophetie.
Bei meinem Dad war es auch die Prophetie. Das war das Schlüsselelement. Denn in Jesaja 42, Vers 9 heißt es, siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorspross, lasse ich es euch hören. Also sogar die Bibel spricht für sich. Es wird einem vorhergesagt, sodass man glauben wird.
Es ist keine Prophetie, die vorher passiert und hinterher arbeitet man die Prophetie aus und sagt dann, schau, es ist passiert. Diese Prophetie war zuvor niedergeschrieben worden und es traf hinterher ein.
Ja, die Bibel wurde nicht erst in der Neuzeit geschrieben, sondern viel früher. Einfach mal ein Beispiel zur Veranschaulichung. Wenn ich jetzt vor dir schweben würde, nicht, dass ich es kann, aber einfach mal angenommen, du schaust zu. Nein, da gibt es keine Seile oder sonst was unter mir, keine Stricke. Da wärst du geschockt. Wow. Wenn ich dir hinterher sagen würde, weißt du, ich kann verschwinden. Ich mache so und dann kann ich verschwinden. Dann wäre bei dir doch etwas mehr Glauben. Dann würdest du mir eher glauben. Es wäre mehr Glauben da, würde ich meinen, dass ich das tun kann. Und so funktionieren die Prophezeiungen. Sobald man sieht, dass eine Sache geschieht, wow, und in unserem Leben ist es genauso. Sobald wir beten und diese Verbindung mit Gott aufbauen und er unsere Gebete auf eine spezielle Art erhört, so wächst der Glaube. Mit der Prophetie ist es genauso. Sobald man sieht, dass das geschieht, muss der Glaube wachsen. Also, ich dränge die Leute dazu, auch unsere Zuschauer und jeden anderen wirklich die Bibel zu studieren und sich wirklich diese Prophezeiungen anzusehen und noch einen Blick zurück ins eigene Leben zu werfen und zu sehen, wie Gott einen geführt hat.
Und wenn man die Prophezeiung in der Bibel liest, erklärt die Bibel sich selbst. Wenn da ein Wort gebraucht wird, von dem man den Kontext nicht versteht, wird einem die Bibel an anderer Stelle die Erklärung für dieses bestimmte Wort geben. Es ist also nicht notwendig, dass man versucht, außerbiblische Quellen zu finden, die einem die Bibel erklären sollen.
Ja, das ist es nicht. Aber wenn man mehr Informationen braucht und man es schwer findet, es zu glauben, nun, deshalb führen wir ja diese Gespräche und liefern auch außerbiblische Quellen, sodass man der Bibel leichter glauben kann und seine eigene Reise anfängt. Nun, Prophezeiungen. Ich würde das so gerne und hoffe, dass wir eine Gelegenheit bekommen, Prophetie auf der ganzen Linie zu besprechen.
Eine Frage zu Daniel 2 vielleicht?
Ja, genau.
Ja, bitte schickt uns doch eure Fragen per Video. Schickt sie an truth@clashofminds.com. Einfach ein kurzes Video, so eine Minute lang, worin ihr uns euren Namen sagt, woher ihr seid und natürlich eure Frage. Und dann werden wir sie aus der Bibel beantworten.
Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Naja, Prophezeiungen. Nun, wie lange predigte Noah? Er verkündigte 120 Jahre lang, bis es zu regnen anfing.
Und wie viele Menschen glaubten es nicht? Sie glaubten nicht, dass es regnen würde, dass die ganze Welt überflutet werden würde.
Die ganze Welt, außer 8 Personen, glaubte ich.
Nur eine interessante Randbemerkung. Als ich fleißig am Studieren war, sagte unser Professor in der Vorlesung einmal, es ist erstaunlich, dass niemand an eine globale Flut glauben will. Aber was die Ablagerung von Mineralien angeht, da wird ein Modell gebraucht, das eine globale Flut simuliert.
Ja, stimmt. Warum glauben sie da nicht? Weil in unserer Welt die Täuschung und Verführung eingeführt wurde.
Ja.
So wie alles andere auch. Evolution statt Kreation, all das. Nun ja, eine besonders interessante Prophezeiung steht in 1. Könige 13, 1-3. Ein Mann Gottes, dessen Name nicht genannt wird, der manchmal als Ido identifiziert wird, hatte Jerobeam, dem König des Nordreichs, also von Israel, ungefähr 300 Jahre zuvor vorhergesagt, dass im Hause Davids ein Sohn mit dem Namen Josia geboren werden würde, der den Altar bei Bethel zerstört und die Gebeine der Priester auf ihren falschen Altären verbrennen würde. Also, als wir uns die Präsentation von Franzois anschauten, da waren es 241 Jahre, stimmt's? Bis Tyrus vollständig
ins Meer geworfen wurde.
Ja, genau, ins Meer geworfen wurde. Und dann gelangen wir doch zu der außerordentlichen interessanten Prophezeiung im Traum von Nebukadnezar, nicht wahr? In Daniel 2.
Ja, in Daniel 2.
Das dringt durch die Zeiten hindurch bis in unsere Zeit jetzt. Wenn man da ein gründliches Studium ins Detail dazu macht, wird man sehen, dass das Haupt Babylon dieses Haupt aus Gold ist und die Brust und Arme aus Silber, was natürlich Medo-Persien beschreibt. Dann hat man die Mitte aus Bronze, was Griechenland ist, und man hat die Beine aus Eisen. Es ist so interessant, wenn man sich die Metalle anschaut. Oben fängt es mit den kostbaren Metallen an, aber es ist auch das weichste Metall. Und je weiter es nach unten geht, kommt man schließlich zum Eisen. Es ist das härteste Metall, aber es hat den geringsten Wert.
Und diese Metalle wurden von diesen Königreichen gebraucht, die in dieser Zeit regierten.
Richtig, sie verwendeten es für ihre Rüstung, nicht wahr? Das ist so interessant und es passt alles so gut zusammen. Und dann natürlich die Füße aus Eisen und Ton vermischt. Liest man weiter, ich will jetzt nicht die ganze Prophetie durchgehen, aber wenn man in Daniel 7 weiterliest über diese kleine Hornmacht, die drei Andenreiche ausriss. Es wird spekuliert, warum, aber darauf möchte ich momentan nicht eingehen. Aber diese Macht bis hin zum Jahr 538 nach Christus, als diese Macht hervortrat. Und wenn wir uns dann die Prophezeiung der 1260 Tage oder Jahre ansehen, die 538 begann und 1798 endete, als Berthier, der General Napoleons, den Papst gefangen nahm. All diese Ereignisse geschahen zeitgenau. Dann hat man die Prophezeiung der 2300 Jahre, angefangen im Jahr 457 vor Christus bis ins Jahr 1844, wenn das Heiligtum gereinigt werden würde. Und man dachte, es wäre das irdische Heiligtum, aber es war ein himmlisches Heiligtum. Dann hat man noch andere, wir sprachen das letzte Mal in unserer ersten Folge darüber, die Prophezeiung über die 70 Wochen, in der Jesus offenbart wurde.
Tatsächlich hat man im Alten Testament so viel Vorhersagen auf Jesus. Das Alte Testament weist auf Jesus hin, der kommen sollte und kommen würde, um zum Erlöser dieser Welt zu werden.
Ja, es gibt so viele. Also, ich habe dann schon 12 niedergeschrieben. Über seinen Geburtsort, die Jungfrauengeburt, die Abstammungslinie von König David, der Versuch von Seiten der römischen Macht, ihn als Kind umzubringen. Es war Herodes. Herodes, der versuchte, Jesus umzubringen, als er noch ein Baby war. Er wurde von einem Freund verraten, um 30 Silberlinge verkauft. Die Liste geht noch lange weiter. Wie du schon sagtest, es gibt so viele Prophezeiungen im Alten Testament. Und das wurde lange zuvor geschrieben.
Und dass alle Prophezeiungen in einer Bibel erfüllt werden oder aus einer Bibel, das ist mathematisch unmöglich. Ist
unmöglich.
Einfach unmöglich.
Genau das ist es. Und wenn wir immer noch im Alten Testament bleiben und auf die wissenschaftlichen Aussagen schauen, die im dritten Buch Mose gemacht werden, dass man seine Hände waschen sollte, falls man einen Leichnam oder Kadaver berühren sollte. Also derartige Aussagen. Vor 200 Jahren gab es einen Chirurg, mir fällt sein Name nicht mehr ein, und der wusch nach der Operation seine Hände im gleichen Eimer. Immer wieder.
He performed surgeries and he washed his hands in the same pail of water.
Eine Unmenge an Leuten fingen zu sterben an. Und doch hat Dritter Mose damals schon bewiesen, dass man Hygiene praktizieren sollte.
Because Leviticus has already proved this, you know, that you should exercise sanitary
practices. Sanitäre Hygienepraktiken.
Ja, genau. Dann kam Joseph Lister, der in seinen Kliniken hygienische, antiseptische Prozeduren einführte, die an die biblischen Prinzipien erinnern. Und die Überlebensrate schoss in die Höhe. Das ist schon interessant. Vor langer Zeit wurde all diese Dinge gesagt und wurden gezeigt, was da rein und was unrein ist. Sogar die Navy empfiehlt diese Prinzipien, wenn ein Boot strandete, welchen Fisch man essen kann und welchen man nicht verzehren sollte. Das ist doch interessant.
Ja, das ist ziemlich interessant. Und es gab die Geschichte hindurch so viele verschiedene Denominationen und alle von ihnen stimmen bei der Authentizität der Bibel überein. Und wie sie die Bibel verehrten. Ein Beispiel ist Charles Spurgeon. Er sagte: Seltsam, dass es Menschen geben sollte, die so niederträchtig sind, dass sie das Federmesser Jehojakims verwenden sollten, um Abschnitte aus dem Wort herauszuschneiden, weil sie nicht schmackhaft sind. Oh, die, denen bestimmte Teile des göttlichen Worts missfallen, seid versichert, dass euer Geschmack verdorben ist und Gott nicht für eure geringe Meinung eintreten wird. Euer Widerwillen ist gerade der Grund, warum Gott es schrieb. Denn es sollte euch nicht behagen, Ihr habt kein Recht darauf, dass ihr erfreut werdet. Gott schrieb, was euch missfällt. Er schrieb die Wahrheit. O beugen wir uns doch in Ehrfurcht vor dem Wort, denn Gott inspirierte es. Es ist die reine Wahrheit. So ist es. Es ist wirklich hart. Aber er sagt, die Wahrheit bereitet uns Unbehagen. Und wenn wir die Wahrheit hören, sollten wir nicht nach unseren eigenen Vorstellungen gehen. Wir sollten umkehren, bereuen und der Wahrheit folgen und nicht weiter an diesem Irrtum festhalten, der uns gefällt oder womit wir uns selbst rechtfertigen.
Ja, nur der Heilige Geist kann einen dazu bewegen. Das ist interessant. Denn wir haben bis zu einem gewissen Grad auch ein paar Informationen zu Luthers ernster Strenge. Da gab es einen lutherischen Pastor, Pastor Stephen Preuss von der lutherischen Kirche in Winden. Er schrieb, ist die Bibel wahr? Ist sie wirklich zuverlässig oder ist sie voller Fehler? Widerspricht sie sich nicht selber? Luther und andere lutherische Reformatoren beantworteten diese Fragen unmissverständlich, wobei sie die Irrtumslosigkeit der Bibel mit Begeisterung verteidigten. Die Art, wie sie zu ihrer Zeit die Irrtumslosigkeit verteidigen, gibt uns heute Zuversicht, dass wir nichts Neues lernen, sondern im Glauben auf den Schultern unserer Vorväter stehen, wenn wir dasselbe bekennen. Das ist sehr schön. Er sagt weiter, Luther lehrte beispielsweise im großen Katechismus, ich zitiere, ich, mein Nächster und kurz gesagt, alle Leute mögen sich irren und täuschen, aber Gottes Wort kann nicht irren. Das ist mehr als eine Selbstabwertung. So als ob Luther einfach sanftmütig und bescheiden gewesen wäre. Vielmehr ist das ein Zeugnis für den Glauben des Reformators, dass die Schrift irrtumsfrei ist. Die lutherischen Reformatoren bekannten genau die gleiche Wahrheit. Menschen mögen dazu sagen, nun, natürlich kann Gottes Wort nicht irren, aber die Reformatoren sagten das nicht über die Bibel. Schau, die Bibel enthält nur Gottes Wort, aber sie ist in ihrer Gänze nicht Gottes Wort. Es ist ein von fehlbaren Menschen geschriebenes Buch. Viele haben so über die Jahre hinweg argumentiert und tun es auch heute noch. Dann schreibt er, für den Fall, dass sie dieser cleveren Lüge, die sich als differenzierte Unterscheidung tarnt, glauben, denken sie über Luthers unnachgiebige und kraftvollen Worte nach. Es ist der Fluch, beladene Unglaube und das verhasste Fleisch, dass es nicht zulässt, dass wir nicht sehen und wissen, dass Gott zu uns in der Schrift spricht und dass sie Gottes Wort ist. Sondern das Fleisch sagt uns, dass es bloß das Wort von Jesaja, Paulus oder eines anderen Menschen ist, der nicht Himmel und Erde gemacht hat. Luther nahm kein Blatt vor den Mund, als er schrieb, es ist unmöglich, dass die Schrift sich selbst widersprechen sollte, es erscheint nur den einfältigen und starkköpfigen Heuchlern so. Nun, das erinnert mich an den Autor, den du vorher gesagt hast.
Ja, sie konnten mit Worten umgehen.
Das konnten sie.
Sie haben sich keine große Zurückhaltung auferlegt.
Ja, und mir gefällt das.
Nun, man mag diese ernsthafte Wahrheit, weil es einen wachrüttelt und man erkennt, das ist gewiss etwas, das ich in meinem Leben ändern muss.
Ja. Ja, das ist es. Und einige werden gegen diese ernste Strenge und diese Rüge rebellieren. Ich denke, wir nähern uns dem Ende unseres Gespräches.
Auch wenn wir den ganzen Tag darüber sprechen könnten, denn das ist ein so breit gefächertes Thema.
Ja, wieder einmal sehr umfangreich und hoffentlich können wir es runterbrechen, wenn die Fragen kommen. Mir kam da noch ein Gedanke. Die Jünger. Also, denk einmal daran, wie sie über sich selbst schrieben und sich irrten. Wie die Verleugnung Jesu durch Petrus. Nun, warum sollten sie schlecht über sich selbst schreiben und es in die Bibel stellen? Alles ist sehr authentisch. Die Evangelien wurden kurz nach der Zeit Jesu auf der Erde geschrieben. Alles ist vollkommen dargelegt. Warum sollten die Jünger schreiben, dass sie alle aus Furcht die Kreuzigungsstätte verlassen hatten, wenn es nicht wahr wäre? Es zeigt einfach, dass ihr Glaube nicht hundertprozentig festgegründet war, obwohl sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Lag da noch ein Weg, eine Entwicklung vor ihnen, um an diesen Punkt zu gelangen, an dem Petrus darum bat, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, für seinen Herrn. Nun, wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So verwandelt er uns durch sein Wort.
Ja.
Und die Bibelverse unterstützen sich gegenseitig, wie wir schon vorher sagten. Und Jesus bezog sich natürlich ständig auf das Alte Testament. Wie wehrte er sich gegen die Verseuchung Satans? Er benutzte es.
Er benutzte die Schrift. Und so können auch wir uns gegen Versuchungen wehren. All die schweren Zeiten, die wir durchmachen. Die Schrift kann uns helfen.
Die Schrift kann es. Das ist der einzige Weg. So kommuniziert Gott mit uns.
So bauen wir unsere Beziehung mit ihm.
Richtig. Ich denke, das genügt für einen Tag. Lass uns zum Schluss kommen. Ich möchte jedem einfach Mut zusprechen. Wir brauchen diesen Glauben. Und der einzige Weg, um diesen Glauben zu erlangen, kommt durch das Lesen seines Wortes, um sein Wort zu verstehen und um seine Beziehung mit Gott aufzubauen. Denn ohne das haben wir in dieser Welt gar nichts.
Das ist nur allzu wahr. Und was finden wir in seinem Wort? Wir lesen im großen Kampf bzw. in der Einleitung zum großen Kampf Folgendes. In seinem Wort hat Gott den Menschen die für das Seelenheil nötige Erkenntnis anvertraut. Die Heilige Schrift soll als eine maßgebende, untrügliche Offenbarung seines Willens angenommen werden. Sie ist der Maßstab für den Charakter, die Verkünderin der Grundsätze, der Prüfstein der Erfahrung.
Das ist wunderschön.
Also Gott möchte nicht, dass irgendjemand im Finsteren herumtappt. Er möchte nicht, dass irgendjemand getäuscht oder verführt wird. Er gibt uns alles, was notwendig ist, um gerettet zu werden.
Deshalb können wir glauben, dass er sein Wort bewahrt hat. Ich kann allein aus dieser Tatsache heraus nicht glauben, dass er es nicht bewahrt hat. Ich meine, genau. Was würde es dann bringen? Also um auf die Erfahrung zurückzukommen, die ich ganz am Anfang berichtet hatte. Ich möchte jeden ermutigen, doch fest im Wort verankert zu sein und auch dazu einander zu helfen. Wir stecken doch alle irgendwie drin und es gibt eine Zeit der Trübsal, wie es sie nie zuvor gab. Sie steht uns bevor. Wir brauchen einfach diese Beziehung zu Gott, wobei wir auch den Glauben Jesu haben, dass egal was geschieht, er alle unsere Gebrechen heilen wird und uns durchziehen wird.
Ja, gewiss. Das ist wunderbar.
Das ist es. Noch ein letztes Zitat, das für unser Gespräch sehr relevant ist. Es kommt aus dem Schatzkammern der Zeugnisse, Band 1. Es ist einer der stärksten Beweise für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, dass weder die Wahrheit bemäntelt, noch die Sünden der Hauptgestalten verschwiegen werden. Viele werden einwenden, dass es nicht schwer ist zu berichten, was sich in einem gewöhnlichen Leben zugetragen hat. Aber es gilt als erwiesen, dass es einfach nicht menschenmöglich ist, eine allen Seiten gerecht werdende Darstellung eines Zeitgenossen zu geben. Und es ist nahezu ebenso schwierig, ohne von der Wahrheit abzuweichen, den Lebenslauf irgendeines Einzelnen oder eines Volkes zu erzählen, deren Entwicklung uns bekannt ist. Der menschliche Geist ist so anfällig für Vorurteile, dass es ihm fast unmöglich ist, die Angelegenheit unvoreingenommen zu behandeln. Entweder werden die Mängel eines Menschen in der Lebensbeschreibung aufs Schärfste herausgestellt oder seine Tugenden erstrahlen im hellsten Glanz, je nachdem der Schreiber für oder gegen ihn eingenommen ist. Wie sehr der Historiker auch vorhaben mag, gerecht zu urteilen, so werden doch alle Kritiker darin übereinstimmen, dass es schwer ist, wirklich gerecht zu sein.
Das Wort ist der Ort, an dem wir Glauben finden, an dem wir Hoffnung finden, wo wir Liebe finden. Und wo wir Ereignisse finden, die sich ereignen werden.
Ja, und die wir in einem Zusammenhang bringen können.
Ja, die Welt ist voll mit Bösem und schlimmen Ereignissen, die passieren. Und es gibt dafür keine Erklärung. Aber die Bibel gibt eine Erklärung, warum es so ist und wie es enden wird. Und auch dazu, was unser Daseinszweck hier ist. Also ist dieses Wort Wahrheit.
So ist es. Und die Zeit ist kurz. Wir müssen wirklich anfangen, in die Bibel einzutauchen, zu graben und diese Wahrheit zu finden. Lass uns ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, danke für alles, was du in unserem Leben tust. Danke, dass du bei jedem Geschehen da bist. Du bist da und du schaust auf uns. Du schaust auf unsere Familien. Hilf uns, eng bei dir zu bleiben. Hilf uns, die Bibel dicht an uns im Herzen zu tragen. Du hast dein Wort, die Bibel bewahrt, sodass wir wissen, wer du bist und damit wir wissen, was von uns in dieser Welt erwartet wird. Denn bald wird eine Trübsalzeit kommen wie nie zuvor. Und wir wollen bereit sein. Danke, dass du uns bei dem ganzen Gespräch geleitet hast und hilf uns bitte mit der Woche, die vor uns liegt. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.
Amen.